Du fragst dich, wo du dich befindest. Und ich werde dir sagen, dass dein entkörperter Geist, der nur vorübergehend von deinem Körper getrennt ist, über die weiteste Reichweite deines eigenen Universums hinaus und mitten in das Zentrum eines anderen Universums gereist ist, zur Zentrumstätte des Hauptplaneten. Wir haben dir viel zu zeigen. Denn deine Reise und Erfahrungen beginnen erst. Wie auch immer, sei versichert, dass das, was du jetzt siehst, diese Welt ist, so wie sie in diesem Augenblick ist, weil Zeit und Distanzen im Geistigen nichts bedeuten. Wir möchten nun, dass du dich umschaust, damit du dich mit der Welt, auf der du dich zurzeit befindest, vertraut machen und leichter deinen Sinneswahrnehmungen trauen kannst, wenn wir zu wichtigeren Dingen übergehen, weil wir dich in absehbarer Zeit in die Vergangenheit zurückversetzen werden. In die Vergangenheit durch die Akasha-Chronik, wo du die Geburt deines eigenen Planeten, der Erde, sehen wirst. Die Stimme endete, sagte der alte Einsiedler, und hielt einige Augenblicke inne, während er einen Schluck Tee nahm, der unterdessen völlig kalt war. Nachdenklich setzte er seine Schale ab und faltete, nachdem er seine Robe gerichtet hatte, seine Hände. Der junge Mönch erhob sich, legte noch mehr Holz auf das Feuer und zog die Decke noch etwas fester um die Schultern des alten Einsiedlers. Nun, fuhr der alte Mann fort, ich erzählte dir, dass ich mich in einem Zustand von Panik befand. Ja, ich war tatsächlich in einem Zustand von Panik. Und dann, als ich über dieser Unermesslichkeit hing, bemerkte ich, wie ich zu sinken begann. Ich stellte fest, dass ich verschiedene Ebenen oder Brücken zwischen großen Türmen passierte und sank weiter nach unten, auf einen anscheinend sehr gepflegten Park, der auf einer erhöhten Plattform errichtet war, oder er schien mir wenigstens so gestützt zu sein. Dort war das Gras rot, und dann, zu meinem Erstaunen, entdeckte ich auf einer Seite grünes Gras. Im roten Gras befand sich ein Teich, dessen Wasser blau war, und im grünen Stück noch ein anderer Teich mit blau-violettem Wasser. Und zwischen den beiden Teichen war eine erstaunliche Vielfalt von Leuten versammelt. Inzwischen begann ich irgendwie den Unterschied zu sehen, welche von ihnen Einheimische dieser Welt und welche Besucher von weit her waren. Es ging von jenen, die von hier waren, etwas Feines im Verhalten und Betragen aus. Sie schienen die höher stehende Spezies zu sein und waren sich dieses Status auch bewusst. Um die Teiche herum tummelten sich jene, die, wie mir schien, viel männliche Kraft besaßen und auch welche, die sehr weiblich waren. Und eine dritte Gruppe von Leuten war offenbar beiderlei Geschlechts. Ich beobachtete mit Interesse, dass hier alle Leute völlig nackt waren, außer dass die Frauen Dinger in den Haaren trugen. Ich konnte nicht erkennen, was sie waren, jedoch schien es irgendwie eine Art Ornament aus Metall zu sein. Ich wünschte mich weg von diesem Ort, da der Sport, den einige dieser nackten Leute betrieben, überhaupt nicht nach meinem Geschmack war. Ich war von ganz jung an in einem Lama-Kloster aufgewachsen, und von daher in einer völlig männlichen Umgebung. Ich verstand die Gästen, auf welche sich die Frauen einließen, nur nebelhaft. Und so wünschte ich mich hinauf und nur fort. Im Eiltempo überquerte ich den Rest der Stadt, und kam in die Randgebiete, wo es nur noch vereinzelt Wohnungen gab. Dagegen waren alle Felder und Plantagen wunderbar kultiviert. Und viele große Gutshöfe, wie ich erkennen konnte, widmeten sich der Wasserkultur. Doch dies ist von keinem großen Interesse, außer für jene, die Agronomie studieren. Ich stieg höher und suchte nach einem Ziel, auf das ich mich richten konnte. Und dann erblickte ich einen wunderschönen safrangelben See. Das Ufer war von riesigen Felsen, gelben Felsen, purpurnen Felsen, Felsen in allen Farben und Schattierungen umsäumt, jedoch der See selber war safrangelb. Dies konnte ich nicht verstehen, da vorher das Wasser noch eine andere Farbe hatte. Ich blickte nach oben und sah den Grund. Eine Sonne war untergegangen und eine ging auf, das drei Sonnen ergab. Und mit dem zunehmenden Anstieg der dritten Sonne und dem Abstieg einer anderen, veränderten sich die Farben, ja selbst die Luft schien eine andere Färbung anzunehmen. Ich beobachtete verblüfft, wie auch das Gras die Farbe wechselte, von Rot zu Purpur und von Purpur zu Gelb und dann wechselte auch nach und nach der See selber die Farben. Es erinnerte mich an die Art und Weise, in der am Abend, wenn die Sonne über der hohen Bergkette des Himalaya niederging, sich manchmal die Farben veränderten, und wie sich im Tal anstelle des hellstrahlenden Tageslicht ein purpurnes Zwielicht einstellte, und selbst der Schnee auf hoher Höhe verlor sein reines Weiß und erschien blau oder hochrot zu sein. Und während ich mir die Sache so überlegte, bereitete mir das Verständnis dafür keine Schwierigkeiten mehr. Ich vermutete sogar, dass sich auf diesem Planet die Farben ständig änderten. Doch über das Wasser wollte ich nicht gehen, denn ich hatte es nicht sehr oft gesehen. Ich fürchtete mich instinktiv davor, und ich hatte Angst, dass vielleicht ein Unglück geschehen und ich hineinfallen könnte. So lenkte ich meine Gedanken dann einwärts. und damit machte mein entkörperter Geist kehrt und ich eilte ein paar Kilometer die felsige Küste entlang und über kleine Farmgebiete hinweg. Und dann entdeckte ich zu meiner unsagbaren Freude, dass ich mich einen kleinen See und ein kleiner Fluss stürzte von einer hohen Klippe in den See herunter und führte ihm Wasser zu. Ich verweilte hier einen Augenblick und beobachtete die wechselnden Schatten und ihre vielfarbige Lichtentfaltung, die über meinem Kopf durch die Zweige drangen. Doch da war dieses ständige Drängen, dass ich nicht stehen bleiben durfte. Ich hatte den Eindruck, dass ich nicht zu meinem eigenen Vergnügen, meiner Freude und Erholung hier war. Ich war hier, damit andere durch mich sehen konnten. Ich wurde emporgehoben und hoch in die Luft geschleudert und in eine extreme Geschwindigkeit versetzt. Unter mir wirbelte verschwommen das Land vorüber, Land, ein breiter Fluss, eine Landzunge und wieder der See. Gegen meinen Willen wurde ich über diesen See getrieben, bis ich zweifellos in einen anderen Kontinent, ein anderes Land kam. Hier waren die Städte niedriger gebaut, dafür unermesslich groß. Inzwischen daran gewöhnt, konnte ich nun abschätzen, dass sie niedriger gebaut waren, jedoch sie waren viel, viel größer als irgendetwas, das ich hier auf der Erde, die ich nun verlassen hatte, sehen könnte. Meine Geschwindigkeit wurde abrupt gedrosselt, und ich wirbelte wie eine Spirale steil nach unten. Unter mir befand sich ein außergewöhnlicher und wunderschöner Landsitz. Er schien ein altes Schloss zu sein, das mitten in einem Wald stand. Das Schloss war absolut makellos, und ich staunte über die Türmchen und Zinnen, die sicherlich keinen Platz in einer Zivilisation wie diese hatten. Und während ich über die Sache nachdachte, unterbrach mich die Stimme: Dies ist der Wohnsitz des Meisters. Dies ist in der Tat ein sehr, sehr alter Ort und weitaus das älteste Gebäude auf dieser uralten Welt. Dies ist ein Heiligtum, zu dem alle friedliebenden Pilgern, die dann draußen vor den Mauern stehen und in Gedanken ihren Dank für den Frieden bezeugen, der Friede, der alle, die unter dem Lichte dieses Reichs leben, mit einschließt. Ein Licht, wo es nie Dunkelheit gibt, denn hier gibt es 5 Sonnen, und es herrscht nie Dunkelheit. Unser Stoffwechsel ist anders, als der deiner Welt. Wir brauchen auch nicht die Stunden der Dunkelheit, um uns des Schlafs zu erfreuen. Wir teilen uns den Schlaf anders ein. Kapitel 8. Der alte Einsiedler bewegte sich unruhig und zitterte unter der dünnen Decke. Ich werde wieder in die Höhle gehen, sagte er. Ich bin es, über diese höchst erstaunliche Geschichte einer vergangenen Zeit nachsinnend, fuhr mit einem Ruck auf. Oh! Rief er aus, die Wolken steigen. Wir werden bald wieder sehen können. Behutsam fasste er den alten Mann bei der Hand und führte ihn vorsichtig um das Feuer herum in die Höhle hinein, die nun wieder nebelfrei war. Ich muss frisches Wasser und Holz holen, sagte der junge Mann. Und wenn ich zurückkomme, werden wir wieder Tee haben. Es könnte jedoch etwas länger dauern, da ich für die Suche nach Holz etwas weiter gehen muss als sonst. Wir haben sämtliches Holz in der Nähe aufgebraucht, sagte er bedauernd. Er verließ die Höhle, stapelte den Rest des Holzes auf das Feuer und ergriff, bevor er sich auf den Weg machte, die Wasserkanne. Die Wolken stiegen schnell auf. Ein frischer Wind wehte. Und gerade als der junge Mönch schaute, verzogen sich die Wolken und enthüllten den Bergpass. Doch er konnte weit und breit keine schwarzen Punkte sehen, die die Händler sein könnten, noch konnte er den Rauch ihres Feuers von den dahinziehenden Wolken unterscheiden. Die Händler ruhten sicher noch, dachte er, sie haben bestimmt bei dem unfreiwilligen Halt die Gelegenheit genutzt, etwas Schlaf nachzuholen. Denn kein Mensch könnte während des Nebels den Bergpass überqueren, die Gefahren wären zu groß. Nur ein falscher Schritt und Mensch oder Tier würden tausende von Metern nach unten über die spitzen Felsen stürzen. Der junge Mann dachte an den Unfall, der sich erst neulich ereigneten hatte, als er ein kleines Lama-Kloster am Fuße eines steilen Abhangs besuchte. Die Wolken hingen tief, direkt über dem Dach des Lama-Klosters. Plötzlich vernahm er ein Rutschen fallender Steine und einen gellenden Schrei gefolgt von einem platschenden Aufschlag, so wie wenn ein Sack nasse Gäste auf den Boden aufschlüge. Der junge Mann schaute hinauf, wo er etwa 3-4 Meter oberhalb die Eingeweide des Mannes über einem Felsen herunterhängen sah, die immer noch mit dem Mann, der sterbend am Boden lag, verbunden waren. Wieder ein armer Händler oder Reisender mehr, der sich auf einen Weg gemacht hatte, wo er nicht hätte gehen dürfen, dachte er. Der See war immer noch in Nebel gehüllt, und die Baumspitzen zeichneten sich geisterhaft und silbern gegen den Himmel ab, während der junge Mann den Weg entlang ging. Oh! Ein großer Fund, ein ganzer, vom Sturm abgebrochener Ast. Er spähte durch den dünner werdenden Dunst, und stellte fest, dass der Baum während des Sturms vom Blitz getroffen worden war. Es lagen überall Äste herum, und der Baumstrunk an selber war weit aufgespalten. Und das noch so nahe an der Höhle. Freudig packte er den größten Ast, den er handhaben konnte und schleifte ihn langsam zur Höhle zurück. Eine Tour nach der anderen machte er, bis er völlig ausgepumpt war, so dass er nicht noch mehr bewältigen konnte. Müde füllte er die Kanne mit Wasser und begab sich zurück auf den Weg zur Höhle. Er hielt nur inne, um noch schnell das Wasser zum Kochen aufzusetzen. Dann ging er hinein und berichtete dem Einsiedler. Ich habe einen ganzen Baum gefunden, Ehrenwerter. Und ich habe das Wasser zum Kochen aufgesetzt. Und nachher, wenn wir unseren Tee und Sampa gehabt haben, werde ich noch mehr Holz holen und den Haufen verbrennen, bevor die Händler kommen. Der alte Einsiedler erwiderte traurig, es wird kein Sampa geben. Da ich nicht sehen kann und helfen wollte, bin ich ausgerutscht und habe die ganze Gerste verschüttet. Sie liegt nun auf unserem Boden verstreut auf der Erde. Vor Schreck schwer atmend sprang der junge Mönch auf und eilte dorthin, wo er die Gerste gelassen hatte. Es war keine mehr da. Auf die Knie und Hände fallend, kratzte er rund um den Fuß des flachen Felsens, wo Erde, Sand und Gerste alles unentwirrbar vermischt war. Es konnte nichts gerettet werden. Es war eine Katastrophe. Langsam erhob er sich und ging auf den Einsiedler zu. Ein plötzlicher Gedanke veranlasste ihn, zurückzuhalten, der Tee-Ziegel, war wenigstens dennoch unversehrt? Zerbrochene Stücke lagen etwas weiter entfernt auf dem Boden. Der alte Mann hatte den Ziegel umgestoßen und dann in den Boden getreten, bis auf diese wenigen Stücke. Betrübt ging der junge Mönch hinüber zu dem alten Mann. Es ist nichts mehr zum Essen da, Ehrenwerter, und wir haben nur noch für dieses Mal Tee. Wir können nur hoffen, dass heute die Händler kommen oder wir werden hungern müssen. Hungern? Erwiderte der Alte. Ich bin oft eine Woche oder mehr ohne Nahrung. Wir können aber immer noch heißes Wasser trinken. Für einen, der mehr als 60 Jahre nichts anderes als kaltes Wasser zu trinken gehabt hatte, ist heißes Wasser ein Luxus? Er schwieg einige Augenblicke, dann fügte er hinzu, lerne den Hunger jetzt zu ertragen. Lerne jetzt standhaft zu sein. Lerne jetzt eine positive Einstellung zu haben, denn während deines Lebens wirst du Hunger und Leiden kennenlernen. Sie werden deine konstanten Kameraden sein. Es gibt viele, die dir schaden wollen, und viele, die versuchen werden, dich auf ihre Stufe herabzuziehen. Aber nur mit einer positiven Haltung, immer positiv, wirst du alle Prüfungen und Widerwärtigkeiten, die unerbittlich sein werden, bestehen. Jetzt ist die Zeit zum Lernen. Und es ist Zeit, das, was du lernst, jetzt zu üben. Denn solange wie du Vertrauen hast, und solange wie du positiv bleibst, kannst du alles ertragen und aus den schlimmsten Misshandlungen des Feindes triumphierend hervorgehen. Dem jungen Mönch wurde es Angst und Bange. All diese Anspielungen des bevorstehenden Unheils. All diese Vorhersagen, immer nahe am Untergang zu sein. All diese Warnungen und Ermahnungen. Gab es denn überhaupt nichts Glückliches und Heiteres in dem Leben, das er zu leben hatte? Doch dann entsann er sich seiner Lehre, dies ist die Welt der Illusion. Das ganze Leben auf dieser Welt ist eine Illusion. Hierher sendet unser großes Über-Ich seine Marionetten, so dass Wissen gesammelt und geglaubte Schwierigkeiten überwunden werden, jüngerer Mann. Dann schäle die Rinder und ziehe von der äußeren dunkleren Schicht das Weiße ab. Das letztere werfe weg, und die weißen Fasern kannst du in das kochende Wasser geben. Das gibt eine sehr nahrhafte Nahrung, obwohl der Geschmack nicht gerade ideal ist. Haben wir noch Salz, oder Borax oder Zucker übrig? Nein, wir haben nur noch für dieses eine Getränk genügend Tee. Dann wirf den Tee gleich mit in die Kanne. Doch Kopf hoch, wir werden nicht verhungern. 3 oder 4 Tage ohne Essen wird lediglich deine mentale Klarheit erhöhen. Und sollten sich die Dinge verschlimmern, dann kannst du immer noch zur nächstgelegenen Einsiedelei gehen und Nahrung verlangen. Verdrießlich machte sich der junge Mönch an die Arbeit, die Schicht von der Rinde zu trennen. Die dunkle äußere Schicht, grob und rau, half die Flammen zu nähren, während die glatte grün-weißliche, in Streifen gerissene Unterschicht in das nun kochende Wasser gestopft wurde. Freudlos warf er das letzte Stück Tee hinein, und sprang auf, als ein Spritzer kochendes Wasser sein Handgelenk verbrühte. Er ergriff einen neu geschälten Ast und stocherte und rührte die Manscherei in der Kanne um. Voller Besorgnis zog er den Ast heraus und kostete die paar wenigen Tropfen des anhaftenden zusammengebrauten am Ende. Seine schlimmsten Befürchtungen bewahrheiteten sich schnell. Das Zeug schmeckte nach heißem Nichts. Tee mit schwachem Geschmack. Der alte Einsiedler hielt ihm seine Schale hin. Ich kann das essen. Als ich hierher kam, gab es für mich nichts anderes zu essen. In jenen Tagen ragten die kleinen Bäume bis zu meinem Eingang. Ich habe sie gegessen. Schließlich wurden die Leute auf mein Dasein aufmerksam, und seither habe ich meistens immer einen Nahrungsvorrat gehabt. Aber ich mache mir nie Sorgen, wenn ich für eine Woche oder 10 Tage ohne auskommen muss. Es gibt ja immer noch Wasser. Was kann ein Mann mehr wollen? In der düsteren Höhle zu Füßen des Ehrenwerten sitzend, und mit dem immer heller werdenden Tageslicht draußen, dachte der junge Mann, dass er nur schon eine ganze Ewigkeit so dagesessen hatte. Und lernte und stets lernte. Wohlwollend schweiften seine Gedanken zu den flackernden Butterlampen nach Lhasa, die nun in seinem Gedächtnis beinahe der Vergangenheit angehörten. Wie lange er bleiben musste, konnte er nur vermuten, wahrscheinlich bis ihm der alte Mann nichts mehr zu erzählen hatte, nahm er an. Bis der alte Mann gestorben war, und er seinen Körper beseitigen musste. Der Gedanke daran sandte einen Schauder von Besorgnis durch ihn hindurch. Wie makaber, dachte er, sich mit einem Mann zu unterhalten, und dann nur gerade eine Stunde später oder so, seine Eingeweide für die Geier auszubreiten oder seine Knochen zu zertrümmern, so dass kein einziges Bruchstück übrig blieb, das der Erde nicht wieder zurückgegeben würde. Doch der alte Mann war bereit. Er räusperte sich, nahm einen Schluck Wasser und ordnete seine Glieder. Ich war ein entkörperter Geist und wirbelte im Spiralflug nach unten zu dem großen Schloss, das der Meister dieser höchsten Welt bewohnte, kommentierte der alte Einsiedler. Ich hatte den Wunsch zu sehen, was das für ein Mann war, der die mächtigsten Welten in Existenz regierte und sich die Achtung und Liebe verschaffte. Ich war begierig herauszufinden, was für eine Art Mann und Frau, die Jahrhunderte überdauern konnte. Der Meister und seine Frau. Doch das wurde nicht erlaubt. Ich wurde plötzlich wie ein kleiner Junge, der an der Leine seines Drachens zöge, rückwärts davon weggezogen. Dies ist heiliger Boden, sagte die Stimme äußerst streng, dies ist nichts für unwissende Erdbewohner. Du wirst andere Dinge sehen. Und so kam es, dass ich viele Kilometer weit mitgeschleppt wurde. Darauf folgte eine Kehrtwende und ich begab mich auf einen anderen Weg. Unter mir schwanden die Umrisse dieser Welt, und die Städte wurden so klein wie Sandkörner an einem Flussufer. Ich stieg in die Luft und wieder aus ihr hinaus. Ich reiste, wo es keine Luft mehr gab. Schließlich kam in meinen Sehbereich eine sehr merkwürdige Struktur, dergleichen ich noch nie gesehen hatte. Was sie für einen Zweck hatte, war mir schleierhaft. Hier im luftleeren Raum, wo nicht einmal ich als ein entkörperter Geist sicher existieren konnte, schwebte eine Stadt aus Metall, die mittels einer mysteriösen und völlig über meinen Verstand hinausgehenden Methode oben gehalten wurde. Und während ich mich ihr näherte, wurden die Details immer deutlicher. Ich erkannte, dass sich die Stadt auf einem Land aus Metall befand. Ihr oberer Teil bestand aus einem Material, das klarer war als Glas. Jedoch war es kein Glas. Unter dieser glänzenden Durchsichtigkeit konnte ich Leute in den Straßen dieser Stadt entdecken, einer Stadt größer als Lhasa. An einigen der Gebäude gab es merkwürdige Kuppeln. Ich wurde, wie ich feststellte, zu einem der größeren Gebäude gelenkt. Hier befindet sich ein großes Observatorium, sagte die Stimme in meinem Kopf, ein Observatorium, von wo aus die Geburt deiner Welt beobachtet wurde. Nicht über den optischen Weg, sondern mittels speziellen Strahlen, das jedoch über deinen Verstand geht. Innerhalb weniger Jahre werden die Leute deiner Welt die Radio- oder Funktechnik entdecken. Jeder Funk in seiner höchsten Entwicklung wird wie die Geisteskraft eines niederen Wurms sein im Vergleich zu der Geisteskraft eines der intelligentesten Menschen. Und was wir hier benutzen, ist selbst noch einmal weit, weit über dem. Hier werden die Geheimnisse des Universums erforscht und weit entfernte Welten beobachtet, so wie du jetzt diesen Satellit beobachtest. Und keine Entfernung, egal wie weit, ist ein Hindernis. Wir können in Tempel, an Schauplätze und in Wohnungen sehen. Ich kam immer näher heran, und ich fürchtete um meine Sicherheit, während sich diese durchsichtige Barriere mächtig vor mir auftürmte. Ich fürchtete, in sie zu krachen und mich zu verletzen. Doch dann, bevor Panik ausbrach, erinnerte ich mich daran, dass ich ja nunmehr wie einer der Geister war, für den selbst die dicksten Mauern, durch die er gehen möchte, wie ein Schatten war. Langsam sank ich durch diese glasähnliche Substanz hindurch und gelangte auf diese Welt, welche die Stimme Satellit genannt hatte. Eine Zeit lang schwebte ich hin und her und versuchte, die unruhigen Gedanken in mir zu beruhigen. Es war eine schockierende Erfahrung, die ein unwissender Erdbewohner eines unterentwickelten Landes in einer zurückgebliebenen Welt durchzustehen hatte und noch dazu geistig gesund bleiben musste. Leicht wie eine Wolke, die über eine Bergkette schwebte oder ein Mondstrahl, der ruhig über den See huschte, begann ich seitwärts zu treiben, weg von der müßigen Bewegung, in der ich mich vorher befand. Ich bewegte mich seitwärts und filterte durch eine seltsame Wand hindurch, deren Material mir völlig unbekannt war. Und selbst als ein Geist gab es bei meinem Hindurchgehen einen leichten Widerstand, denn ich spürte am ganzen Körper ein Kribbeln, und, eine Zeit lang, hatte ich sogar das Gefühl, dass ich in einem zähen Morast steckte. Mit einer merkwürdigen Drehbewegung, die mein ganzes Sein zu zerstückeln schien, verließ ich die mich einzwängende Wand. Und während ich dies tat, hatte ich das Gefühl, als sagte die Stimme, er ist durch. Ich dachte schon, er würde es nicht mehr schaffen. Doch nun war ich durch die Wand durch und kam in einen riesengroßen abgeschlossenen Raum. Er war zu groß, und es wäre zu erniedrigend, ihn Raum zu nennen. Es standen fantastische Maschinen und Apparate herum. Dinge, die völlig über meinen Verstand gingen. Jedoch das Fremdartigste an allem waren bei weitem die Inhaber dieser Anlage. Ganz, ganz kleine menschenähnliche Wesen beschäftigten sich mit Dingen, die ich nur schwach verstand und für Instrumente hielt, während riesenschwere Paketstücke von einem Ort zum anderen transportierten und die Schwerarbeit für jene verrichteten, die zu schwach dafür waren. Hier, sagte die Stimme in meinem Kopf, haben wir ein sehr vorzügliches System. Die kleinen Leute erledigen die Feinabstimmungen und bauen kleine Dinge, während die großen Leute Dinge tun, die ihrer Größe und Stärke entsprechen. Nun, geh weiter. Diese gewichtslose Kraft trieb mich einmal mehr an, so dass ich bei meinem Weitergehen einer weiteren Barriere begegnete und überwand. Diese war sogar noch schwieriger zu betreten und zu verlassen. Diese Wand, murmelte die Stimme, ist eine Todesbarriere. Hier kann niemand ein- und ausgehen, während er sich im Körper befindet. Hier befindet sich ein sehr geheimer Ort, von wo aus wir jede Welt beobachten. Jede kriegsähnliche Vorbereitung wird von uns sofort entdeckt. Schau. Ich blickte mich um. Einen Augenblick hatte das, was sich vor mir befand, keine Bedeutung. Dann musste ich die Schwindelgefühle in den Griff bekommen und konzentrierte mich. Die Wände rund um mich herum waren in Rechtecke eingeteilt, etwa 1,80 m lang und etwa 1,50 m in der Höhe. Jedes war ein lebendiges Bild, unter denen sich merkwürdige Symbole befanden, von denen ich annahm, dass es Schrift war. Die Bilder waren erstaunlich. Hier war eines, auf dem eine Welt abgebildet war, so als sehe man sie vom Weltraum aus. Sie war blaugrün mit seltsamen weißen Flecken. Mit großem Schrecken erkannte ich, dass dies meine eigene Welt war, die Welt meiner Geburt. Ein Wechsel zu einem benachbarten Bild nahm plötzlich meine Aufmerksamkeit ein. Und während ich darauf starrte, überkam mich ein jämmerliches Gefühl von Fallen, und ich sah, dass ich ein Bild meiner Welt betrachtete, so als würde ich geradewegs auf sie fallen. Die Wolken lösten sich auf und ich sah die Umrisse von Indien und Tibet. Niemand sagte mir, dass es so war, doch ich wusste es instinktiv. Das Bild wurde zunehmend größer. Ich sah Lhasa. Ich sah das Hochland, und dann sah ich den Krater des Vulkans Minus. Nun denn, du bist nicht hier, um das zu sehen, rief die Stimme aus, schau dich woanders um. Ich blickte mich um, und wunderte mich erneut über das, was ich sah. Hier, auf diesem Bild, befand sich das Innere eines Ratsaals. Sehr bedeutungsvoll aussehende Individuen unterhielten sich an einer sehr angeregten Diskussion. Stimmen erhoben sich, und auch Hände. Mit schockierender Missachtung des Anstandes wurde Papier herumgeworfen. Auf einem Podium sprach wütend ein Mann mit einem purpurnen Gesicht. Applaus und Missbilligung gegen Bilder und ungewöhnlichen Szenen, und einige davon in höchst unwahrscheinlichen Farben. Mein Körper bewegte sich weiter, weiter in einen anderen Raum. Hier gab es Bilder von merkwürdigen Metallobjekten, die sich durch den dunklen Weltraum fortbewegten. Dunkel ist zwar nicht das richtige Wort dafür, denn der Weltraum hier war mit Lichtpunkte vieler Farben übersät, und viele dieser Farben waren mir vorher völlig unbekannt. Das sind Raumschiffe unterwegs, sagte die Stimme, wir halten uns über unseren Flugverkehr sorgfältig auf dem Laufenden. Erstaunlich, in einem Teil der Wand tauchte das Gesicht eines Mannes auf. Er sprach, jedoch seine Worte verstand ich nicht. Er nickte mit dem Kopf und gestikulierte, als ob er Angesicht zu Angesicht mit einer anderen Person spräche. Mit einem Lächeln und einer Geste des Abschiedsgruß verschwand das Gesicht und die Wandeinfassung war wieder eine glatte graue Fläche. Unvermittelt wurde sie von einer anderen Ansicht ersetzt, so als blickte man von einem hochfliegenden Vogel herab. Eine Ansicht der Welt, die ich erst verlassen hatte. Die Welt, die das Zentrum dieses riesengroßen Reichs war. Ich blickte nach unten auf die große Stadt. Ich sah sie in ausgesprochene Wirklichkeit und sich als ein riesiges Ganzes erstrecken. Das Bild bewegte sich sehr schnell, so dass ich wieder nach unten auf die Gegend blickte, wo sich der Wohnsitz des Meisters dieser großen Zivilisation befand. Ich sah die großen Mauern und den seltsamen exotischen Garten, in dem sich das Gebäude befand. Ich sah auch einen wunderschönen See mit einer Insel in der Mitte. Doch das Bild bewegte sich weiter, zeigte hier etwas und dort etwas und die Landschaften glitten nur so dahin wie ein Vogel auf der Suche nach einem Opfer. Das Bild blieb stehen. Es wurde immer größer und nahm ein Objekt aus Metall ins Visier, das einen langsamen Kreis drehte und dem Boden zusank. Das Bild wuchs, so dass es nur noch das metallene Objekt zeigte. Das Gesicht eines Mannes erschien, und er sprach und beantwortete unbekannte Fragen. Ein Winken eines Grußes, und das Bild erlosch. Ich bewegte mich nicht nach meinem eigenen Willen fort. Mein gesteuerter Geist verließ diesen seltsamen Raum und betrat einen anderen, noch seltsameren Raum. Hier an 9 von diesen Bildschirmen saßen 9 alte Männer. Einige Augenblicke starrte ich mit ungläubigem Staunen, dann begann ich beinahe hysterisch zu lachen. Hier befanden sich 9 alte Männer, alle mit Bart, alle mit einer ähnlichen äußeren Erscheinung und alle machten sehr ernste Gesichter. In meinem armen Hirn donnerte die Stimme ärgerlich: Sei still, du Frevler. Hier befinden sich die Weisen, die dein Schicksal lenken. Sei still, sag ich dir, und zeige Respekt. Jedoch die alten weisen Männer nahmen keine Notiz davon, und dennoch waren sie sich meiner Gegenwart bewusst, denn auf einem Bildschirm befand sich ein Bild von mir auf der Erde umgeben von Drähten und Schläuchen. Ein anderes Bild wiederum zeigte mich hier. Eine in der Tat sehr merkwürdige Erfahrung. Hier, fuhr die Stimme wieder in einem gelasseneren Ton fort, befinden sich die Weisen, die deine Anwesenheit gewünscht haben. Sie sind unsere weisesten Männer, die sich schon Jahrhunderte für das Gute der anderen aufgeopfert haben. Sie arbeiten unter der Führung des Meisters selbst, der jedoch noch länger gelebt hat. Unser Ziel ist, deine Welt zu retten, sie vor einem drohenden Selbstmord als auch vor einer extrem hohen Umweltverschmutzung zu retten, welche nach einer Atom folgt. Doch, das spielt keine Rolle, die sind Bezeichnungen, die für dich keine Bedeutung haben. Bezeichnungen, die bis jetzt auf der Erde noch nicht erfunden worden sind. Deine Welt ist im Begriff außerordentlichen Veränderungen entgegenzugehen. Es wird Neues entdeckt und neue Waffen erfunden. Der Mensch wird in den nächsten 100 Jahren in den Weltraum vordringen. Deshalb haben wir ein Interesse daran. Einer der Weisen machte etwas mit der Hand, und das Bild wechselte. Welt über Welt huschte über den Bildschirm. Eine Person nach der anderen gab ihr kurzes Debüt und verschwand wieder, um von einer anderen ersetzt zu werden. Merkwürdige Glasflaschen leuchten auf und schlängelnde Linien wellten sich über ihre offenen Unterseiten. Maschinen klappeten und stießen lange Papierstreifen aus, die zusammengeringelt in einen in der Nähe stehenden Eimer fielen. Papierstreifen mit bemerkenswerten Zeichen versehen. Die ganze Angelegenheit ging so weit über meinen Verstand, dass ich selbst jetzt, nach all den Jahren des darüber Nachdenkens, die Bedeutung von all dem, was ich sah, immer noch nicht begreifen kann. Und immer wieder schrieben die Weisen eine Notiz auf einen Streifen Papier oder sprachen in Scheiben, die sie nahe an den Mund hielten. Und als Antwort folgte eine entkörperte Stimme, die so sprach, wie eben ein Mensch sprach, jedoch, woher die Quelle kam, konnte ich nicht entdecken. Schließlich, als sich meine Sinne unter der Belastung solch seltsamer Ereignisse drehten, sagte die Stimme in meinem Kopf, davon hast du nun genug gesehen. Wir werden dir jetzt die Vergangenheit zeigen. Um dich vorzubereiten, werde ich dir jetzt sagen, was auf dich zukommt, dann wirst du weniger erschrecken. Erschrecken? Dachte ich bei mir, wenn er wüsste, dass ich absolut entsetzt bin. Zuerst, fuhr die Stimme fort, wirst du eine Schwärze und ein Trudeln empfinden, und dann wirst du denken, dass das, was du siehst, dieser Raum ist. Im Grund genommen wird es wie dieser Raum sein, jedoch so wie er sich vor Millionen Jahren deiner Zeit präsentierte, was aber nicht so lange nach unserem Zeitempfinden ist. Dann wirst du als erstes sehen, wie dein Universum erschaffen und später dann deine Welt geboren wurde und wie die Welt mit Lebewesen, unter anderem auch mit jenen, die wir Menschen nennen, ausgestattet wurde. Die Stimme schwand und mit ihr auch mein Bewusstsein. Es ist ein beunruhigendes Gefühl, so kurz seines eigenen Bewusstseins entzogen zu sein, von einem Teil der eigenen Lebensspanne beraubt zu sein, und nicht einmal zu wissen, wie lange man bewusstlos ist. Ich nahm einen wirbelnden grauen Nebel wahr, der seine Ausläufer direkt in mein Hirn sandte. Aussetzende flüchtige Schimmer von etwas quälten mich, und erhöhten meine allgemeine Ohnmacht noch. Doch nach und nach kehrte mein Bewusstsein und meine Klarheit, wie ein von den Sonnenstrahlen aufgelöster Morgennebel wieder zurück. Vor mir wurde die Welt heller. Doch nein, es war nicht die Welt, sondern der Raum, in dem ich zwischen Boden und Decke wie ein träges Blatt in stehender Luft auf und ab trieb. Wie die sich auftürmenden Weihrauchwolken in einem Tempel, verweilte ich oben und sah über das, was sich vor mir befand, nach. 9 alte Männer. Bärtig. Ernst. Eifrig in ihre Aufgabe vertieft. Waren sie dieselben? Nein, sie waren es nicht. Der Raum war anders. Die Bildschirme und Instrumente auch. Und auch die Bilder waren anders. Eine Zeit lang wurde kein Wort gesprochen. Es gab auch keine Erklärung, was dies alles bedeutete. Schließlich fasste ein alter Mann nach vorne und drehte einen Knopf. Ein Bildschirm leuchtete auf und zeigte einen Sternenhimmel, so wie ich ihn vorher noch nie gesehen hatte. Der Bildschirm erweiterte sich, bis er meine ganze Sicht ausfüllte, bis es mir erschien, als hätte ich ein Fenster zum Weltraum. Die Illusion war so perfekt, dass ich das Gefühl hatte, ich befände mich ohne ein Fenster im Weltraum. Ich starrte zu den kalten, bewegungslosen Sternen, die mit einem solch unfreundlichen harten Glanz schimmerten. Wir werden es nun millionenfach beschleunigen, sagte die Stimme, oder du wirst deiner Lebzeit nichts sehen. Die Sterne begannen rhythmisch gegeneinander und gegen ein unsichtbares Zentrum zu schwingen. Von einer äußeren Ecke des Bildes kam mit hoher Geschwindigkeit und flammendem Schweif ein riesiger Komet daher, der auf dieses unsichtbare, dunkle Zentrum gerichtet war. Der Komet flog quer über das Bild und zog hinter sich andere Welten in seinen Bann. Schließlich kollidierte der